Wer fliegt raus? Wer wird sich den Platz für die Playoffs sichern? Das ist die Frage, die sich die NBA-Fans in den heutigen Tagen stellen. Das Play-in-Tournament bedeutet natürlich auch das Ende der Saison. Und am Ende der Saison werden natürlich auch neue Trophäen verliehen. Über diese Preise werden wir ebenfalls sprechen und werden die besten Spieler in den All-NBA-Teams unserer Meinung nach zusammenfassen. Ich hoffe, ihr seid bereit für eine neue Folge Swish Podcast. Rebound taken by Iguodala. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Swish Podcast. Ich hoffe, ihr seid bereit. Hoss, freust du dich schon auf die Folge?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, ja, würde ich sagen, auch tatsächlich eine der letzten Folgen von uns in dieser Season jetzt da, wo die Regular Season vorbei ist. Aus dem Grund gibt es einiges, worüber wir heute reden können, und da habe ich Bock drauf.
Na, auf jeden Fall. Mit welchem Thema möchtest du denn anfangen?
Ich würde sagen, ja, das ist, denke ich, das Aktuellste mit dem Play-in-Tournament. Das steht ja jetzt direkt vor der Tür. Was sind deine Tipps für die kommenden Spiele? Also das Play-in-Tournament fängt ja jetzt morgen an. Diese Nacht, ne, fängt es jetzt an. Wir nehmen das Ganze Dienstag auf und morgen 0.30 Uhr in der Nacht ist dann das erste Spiel Hornets gegen Pacers und dann 3 Uhr Wizards gegen Celtics, also erstmal die Ostbegegnungen, wenn ich das richtig sehe. Was sind da deine Tipps?
Also, ich würde erstmal sagen, dass das Boston schwierig haben wird und ich denke auf jeden Fall, dass bei dem Matchup Pacers und Hornets wird schwierig, denke ich. Also da kann ich mir kein Team wirklich vorstellen, was dann von diesen weiterkommt. Aber ich denke mal, dass es dann Platz 7 und Platz 8 am Ende machen werden.
Und jetzt in den direkten Matchups, Hornets gegen Pacers und Wizards gegen Celtics, was glaubst du, wer da gewinnt?
Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, am Ende werden die Wizards dann gegen die Celtics gewinnen. Und bei dem Matchup Pacers, Hornets würde ich sagen, dass es dann die Pacers entscheiden werden.
Also ich hätte es ähnlich gesagt, bei Wizards gegen Celtics würde ich mich auf jeden Fall auch für die Washington Wizards entscheiden, die jetzt auch nicht so viele Ausfälle haben, dass jetzt vor ein paar Wochen erst Jaylen Brown bei Boston ausgefallen ist. Das tut richtig weh und ich denke, ohne ihn haben die Wizards wesentlich mehr Chancen, auch weil sie, ich glaube, das drittbeste Team im Mai waren oder seit Mitte April irgendwie so. Deswegen sehe ich die auf jeden Fall vor den Celtics, würde dann also den 7. Platz erreichen. Im Spiel Hornets gegen Pacers würde ich tatsächlich auch die Pacers vorne sehen. Ich hätte normalerweise zu großen Teilen der Saison gesagt, dass die Hornets das machen, aber die sind einfach sehr, sehr schlecht drauf. Auch LaMelo ist jetzt nach seiner Verletzung nicht so stark wieder zurückgekommen, wie man ihn vorher gesehen hat.
Denke ich auch, dass am Ende die Pacers sind ja ein Team, was komplett abgerundet sind und was ja keine richtige Schwäche hat. Und da denke ich, dass es dann schwierig wird für ein so junges Charlotte-Team, schwierig dann da zu gewinnen.
Ja, das denke ich auch zumal Gordon Hayward auch noch ausfällt. Das ist einfach ein sehr, sehr starker Verlust und dementsprechend werden sie ja dann auch raus, sehr, sehr bitter, weil sie ja auch große Teile der Saison einen relativ sicheren Playoff-Spot hatten. Ich glaube, die waren vor einem Monat oder vor 2 Monaten, als LaMelo auf jeden Fall seine Verletzung erfahren hat, waren sie, glaube ich, auf dem 5. oder auf dem 6., also auf einem relativ sicheren Playoff-Spot, ohne jetzt in das Play-in-Tournament reinzurutschen. Und bei den Pacers, da habe ich mich letztens erstmal wieder dran erinnert, haben wir ja zu Beginn der Saison in einem der ersten Podcast oder in der ersten Podcast-Folge sogar für uns entschieden, was so die Predictions sind für diese Saison. Und da habe ich gesagt, dass die Pacers für mich das Team to watch sind, also eins der besten Teams im Osten sein werden. Also ich hätte mich nicht stärker schneiden können bei dieser Prognose. Jetzt sind sie 9. und spielen im Play-in-Tournament um die Teilnahme der Playoffs und werden es, denke ich mal, auch nicht schaffen. Gegen die Hornets, ja, gewinnen sie, aber spätestens gegen die Celtics im Spiel um Platz 8 werden sie verlieren.
Ja, das hat man auch bei den Hornets deutlich gesehen, als LaMelo ausgefallen ist, dass sie deutlich mehr Spiele verloren haben und dass ihnen auch etwas gefehlt hat. Und auch bei den Hornets, sie haben auch die Saison von den Erwartungen ein bisschen enttäuscht, wie du bereits gesagt hast.
Also im Westen bei den Lakers und Golden State, das ist ja schon mal ein Top-Match zum Anfang. Was würdest denn du sagen, wer dann in diesem Matchup LeBron gegen Curry den Kürzeren zieht?
Also klar, die Lakers sind natürlich der absolute Favorit. Jetzt wo LeBron wieder da ist, haben sie wieder guten Basketball gespielt. Auch Dennis Schröder ist jetzt wieder zurück, nachdem er mal wieder in Quarantäne war. AD ist schon seit mehreren Wochen wieder dabei. Es ist, man könnte sagen, wieder das Team, das es sein sollte, das wir aus dem letzten Jahr kennen, zumindest größtenteils. Deswegen unangefochtenerweise sind die Lakers in dem einen Spiel der klare Favorit. Auch wenn die Warriors auf der anderen Seite nicht zu unterschätzen sind. Die sind super gut drauf, haben die letzten 6 Spiele am Stück gewonnen, was gleichbedeutend ist mit der längsten Siegesserie in der kompletten Season. Und was man auch bedenken muss, sie sind im Power-Ranking seit Mitte April, glaube ich war es, das zweitstärkste Team der kompletten Liga. Nur hinter den Utah Jazz. Und dann mit einem Steph Curry, der immer mal heiß laufen kann, dann kann da vieles passieren, vor allem in einem Spiel.
Ja, da kann ich auf jeden Fall zustimmen, dass auch in so einem Spiel auch die Lakers mal schnell den Fokus verlieren können und das Spiel dann auch am Ende verlieren können. Aber ich denke, dass dann die Lakers doch gewinnen wird, in so einem wichtigen Spiel dann doch die Kontrolle zu behalten.
Ja, auf jeden Fall sehe ich ähnlich. Beim anderen Spiel, Spurs gegen Grizzlies, wer ist da dein Favorit?
Schwierig zu sagen. Also sind beide Teams, die ich mir jetzt nicht richtig in den Playoffs vorstellen kann. Und deswegen denke ich, dass es in dem Matchup wahrscheinlich dann das erfahrenere Spurs-Team machen wird. Und die Grizzlies werden trotzdem, denke ich, einen guten Kampf abliefern.
Aber der Gewinner, der dann gegen die Warriors spielen würde und unseren Prognosen zufolge, würde dann gegen die Warriors verlieren.
Ja, denke ich auch.
Ja, also ich sehe es in dem Punkt auf jeden Fall ähnlich. Ich denke, dass die Warriors auf jeden Fall mindestens den 8. Platz machen werden und gegen egal wen von beiden, Spurs oder Grizzlies, im entscheidenden Spiel gewinnen werden. Dennoch sehe ich im direkten Matchup die Grizzlies auf jeden Fall vor den Spurs. Aber gut, kann alles passieren. Wie gesagt, das ist nur ein einziges Spiel. Das ist keine Series, wie man es aus den Playoffs kennt. Das ist halt wirklich, das ganze Ergebnis ist tagesformabhängig vom Team. Und das macht die ganze Sache sehr, sehr interessant. Eine Sache wollte ich bei dem Play-In-Tournament noch ansprechen. Die hatten wir in der letzten Folge auch schon ein bisschen thematisiert, aber jetzt sind noch ein paar Aussagen dazugekommen. Nämlich haben sich wieder viele Spieler und auch Trainer aus der Liga über das Play-In-Tournament beschwert. Hast du das auch mitbekommen oder wie stehst du dazu?
Naja, das ist mir, also jetzt die zweite Welle davon ist ein bisschen an mir vorbeigegangen.
Also es hat sich ja nochmal, das habe ich gehört, der Scott Brooks, der Trainer von den Wizards, darüber aufgeregt und ich meine, ich habe mich dann nochmal so ein bisschen da eingelesen und es war ja wirklich so wie das immer ist in der NBA mit einer Regeländerung, die muss wirklich von, ich glaube, 3/4 aller Mannschaften angenommen werden. Also da gibt es ja dann immer so zu Beginn der Saison oder noch in der Offseason, gibt es dann so Abstimmungen, wo alle Teams irgendwie was vorschlagen können so und dann stimmen. Ich glaube, die GMs oder so stimmen dann darüber ab und wenn es die jeweilige 3/4 Mehrheit gibt, dann wird das auch umgesetzt in der nächsten Saison. Und du musst sehen, dass das Play-in-Tournament, nachdem es vorgeschlagen wurde, wirklich von jedem einzelnen Team aus der Liga angenommen wurde. Und jetzt, kurz bevor es an den Start geht, fangen die Teams an, sich darüber aufzuregen. Und vor allem bei Scott Brooks kommt ja auch noch dazu, dass er vor ein paar Wochen, als die Wizards noch auf Platz 10 waren, er ein absoluter Fan vom Play-In-Tournament war und jetzt, wo sie am letzten Regular-Season-Tag den 8. Platz gesichert haben im direkten Duell gegen die Hornets, vielleicht hat es einer von euch gesehen, wir hatten es auch in der Story angekündigt, da regt er sich dann drüber auf, dass er jetzt diese eventuell 2 zusätzlichen Spiele noch bestreiten muss. Also das finde ich fast ein bisschen peinlich.
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man am Anfang der Saison sich einig ist, dass man diese Version des Play-In-Tournaments spielt, muss man dann am Ende auch damit leben, wenn man 9. oder 10. ist und eine geringere Chance hat, weiterzukommen.
Dann lass uns doch mal über die Überraschung aus dieser Regular Season sprechen.
Na, ich glaube, da kann man auf jeden Fall auf Platz 1 die Knicks hervorheben, die jetzt Platz 4 waren im Osten. Und ich glaube, die haben diesen Platz auf jeden Fall einstimmig verdient.
Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist Deswegen auch Tom Thibodeau, der Trainer von den Knicks, für mich ein absoluter Coach of the Year-Kandidat oder Favorit. Also was er aus dem Team gemacht hat, dass sich ja jetzt nicht so krass verändert hat zu den Zeiten, als David Fizdale, hieß der, oder?
Genau.
Der Trainer davor. Hat sich das Team ja an sich jetzt nicht großartig verändert. Es ist jetzt nicht viele personelle Veränderungen hat es gegeben. Also ich glaube, D-Rose ist noch dazugekommen. Was anderes würde mir jetzt spontan nicht einfallen. Aber was er aus dem Team gemacht hat, also was die individuelle Stärke von Spielern angeht, siehe Julius Randle, auf den wir sicherlich später noch zu sprechen kommen, wer mein MIP-Favorit ist. Aber auch die Defense, das ist, finde ich, unglaublich. Die Knicks stellen die viertbeste Defense der Liga.
Ja, dafür war ja auch Tom Thibodeau schon in Chicago bekannt. Zu der Zeit, als die Rose noch MVP war, war ja auch Chicago eines der besten defensiven Teams. Und das erkennt man ja jetzt auch bei New York wieder.
Ja, absolut. Dafür war er bekannt und das hat er auch umsetzen können. Das stimmt. Auch eine der größten Überraschungen im Westen sind die Phoenix Suns, die es ja letztes Jahr nicht in die Playoffs geschafft haben, trotz des 8-0 Runs da in der Bubble. Und in diesem Jahr sind sie zweiter Platz hinter den Jazz, nur ein Sieg dahinter. Was sagst du zu ihrer Saison und wie kannst du dir den Erfolg in der Saison erklären?
Na, ich glaube, den Erfolg kann man sehr gut und sehr schnell damit dem Hinzufügen von Chris Paul erklären. Und was Chris Paul für einen Einfluss für das Spiel von Phoenix bringt, ist unglaublich. Und zusammen mit Devin Booker ist das eine unglaubliche Two-Punch-Kombo. Und deswegen haben sich die Suns und auch vor allem Devin Booker nach so langer Zeit ohne Playoffs, haben sich dieses Jahr auf jeden Fall verdient.
Ja, das sehe ich auch so. Was glaubst du, wie weit sie kommen?
Ich denke, sie werden auf jeden Fall nicht in die Conference Finals kommen, beziehungsweise in die Finals. Aber ich denke, sie könnten es sogar in die zweite Runde schaffen.
Okay. Also für mich sind die Suns wirklich eine der smoothesten Teams in der Liga. Aber ja, an den Lakers werden sie letztendlich nicht vorbeikommen. Und wenn die Lakers den siebten Platz holen und in der ersten Runde schon das Matchup sein wird, dann wird in der ersten Runde Schluss sein.
Ja, da kann ich hier also bei den anderen Sachen kann ich auch größtenteils zustimmen. Dann genug über Überraschungen geredet, jetzt reden wir über die Besten und kommen zu den All-NBA-Teams. Wen siehst du in dem First All-NBA-Team?
Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, das ist halt sehr, sehr schwierig. Es gibt ein paar Positionen mit Spielern besetzt, die auch im MVP-Ranking oder in der MVP-Debatte sind in dieser Saison, die natürlich ganz klar gesetzt sind. Also dazu gehört für mich auf Point Guard Stephen Curry und auf Center Nikola Jokic. Auch Small Forward habe ich jetzt Giannis gesetzt, auch der ist da für mich mit zu verorten. Zwei Positionen, da war ich mir ein bisschen unsicher. Das waren jetzt Shooting Guard und Power Forward. Vor allem bei Power Forward war ich mir unsicher. Shooting Guard habe ich mich jetzt letztendlich für Luka Doncic entschieden, weil der, finde ich, wieder eine sehr, sehr gute Saison macht, einen unglaublichen Einfluss auf das Spiel. Der Mavericks hat, die wie gesagt, einen sehr, sehr soliden fünften Platz im Westen belegt haben. Und Power Forward habe ich mich für Julius Randle entschieden.
Okay, interessant. Also meins sieht etwas anders aus. Also ich habe auf der 1, also mit dem ersten Spot habe ich auf jeden Fall Steph Curry. Auf dem zweiten Spot habe ich Damian Lillard. Dann habe ich auf 3 Bradley Beal, der auch eine unfassbare Saison spielt, was man ja wahrscheinlich schon wieder leicht vergessen hat. Also dass er diese Saison bis zur Hälfte der Saison immer Topscout in der Liga war, ist auf jeden Fall auch schon sehr beeindruckend. Und auch jetzt mit Russell Westbrook haben die den Wizards auf jeden Fall gerade nochmal einen neuen Schwung gegeben. Auf 4 sehe ich dann Giannis und auf 5 sehe ich dann ebenfalls Jokic.
Ja, okay. Also kann ich auch sehr, sehr stark nachvollziehen, dass du Beal quasi über Randle packst und dann halt Giannis auf 3. Kann ich auch nachvollziehen. Aber für mich war der Einfluss, den Randle hatte auf die Knicks, ein bisschen mehr wert, vor allem wenn man betrachtet, dass die den vierten gemacht haben. Wollen wir noch ein anderes All-NBA-Team mit reinnehmen? Also wir müssen jetzt nicht alle drei besprechen, aber...
Ja, wir können noch das zweite machen.
Genau. Sag mal an.
So, im zweiten habe ich auf jeden Fall auch Doncic. Auf 1, dann auf 2 habe ich einen Harden. Auf 3 habe ich ebenfalls dann wieder einen Randle. Auf Center habe ich dann einen Embiid, der auch eine MVP-würdige Saison spielt. und auf, dann hätte ich noch auf 1 Chris Paul dann noch getan, auf 2 Luca, auf 3 Harden, 4 Randle und 5 Embiid. So würde dann mein Second Team aussehen.
Okay, also es ist auch relativ ähnlich. Ich habe auf der 1 auch Chris Paul, auf der 2 habe ich Damian Lillard, den du ja im ersten Team hattest. Das ist, denke ich, auch dann die logische Konsequenz, wenn man ihn nicht im ersten hatte, auch eine unglaubliche Saison gespielt. Jetzt hat er, ich glaube, er ist sogar Dritter, ne, im Ranking in dieser Saison.
Ja, ich glaube auch.
In Points 28 Punkte oder so?
Nee, ich glaube, er ist sogar bei 29, 30.
Ja, okay. Ja, das ist auf jeden Fall wieder eine richtig
gute Saison. Ja, er ist auf Platz 3 mit 28, 8.
Ah, okay. Ja, dann habe ich auf Small Forward habe ich James Harden, weil der für mich eine richtig gute Saison gespielt hat in der Zeit, wo er nicht verletzt war. Das ist halt so ein Kritikpunkt. Da habe ich auch überlegt, Beal oder Harden, aber ich habe mich letztendlich für Harden entschieden, weil ich finde, es muss gewürdigt werden, wie er so sein Spiel der neuen Position in Brooklyn angepasst hat. Also er ist jetzt nicht mehr dieser ISO-Scorer, der er in Houston war, sondern er ist jetzt wirklich, der Point Guard des Teams. Das hat ja sogar Kyrie Irving ihm zugesagt. Auf Power Forward auf jeden Fall habe ich LeBron und auf Center Embiid. Ich denke, Embiid ist auch relativ unangefochten.
Ja, da kann ich mitgehen.
So, ja, dann können wir auch noch das Defensive First Team machen.
So, das Defense First Team war bei mir eigentlich relativ klar. Und da habe ich auf 1 Jrue Holiday von den Bucks, der auch schon seit längerer Zeit als sehr guter Verteidiger bekannt ist. Auf 2 hätte ich dann auch schon seit langem einer der besten Verteidiger Liga, Jimmy Butler. Auf 3 habe ich dann auch einen der besten Verteidiger der Liga mit Ben Simmons. Auf 4 habe ich dann Draymond Green und auf 5 habe ich Gobert.
Ja, okay. Also ist bei mir sehr, sehr ähnlich. Ich habe eine Änderung. Ich habe also 1 Jrue Holiday, 2 Ben Simmons, Draymond Green auf 3 und auf der 4 habe ich Bam Adebayo. Ich dachte mir, ja, den kann ich da auch noch mit hinsetzen. Klar, 5 Gobert ist auch relativ unantastbar. Mal wieder. Wenn wir schon bei den Defensive Teams sind, wen würdest du, also können wir ja gleich mal so den Schwung rüber zu den Awards machen. Wer ist für dich in dieser Saison der Defensive Player of the Year?
Ich denke, es wird Gobert machen, da Goberts Defense auf jeden Fall auch ein Grund ist, warum die Jazz am Ende der Saison erster Platz waren. Und daher denke ich, dass dieser Einfluss von ihm und auch der Platz, den die Jazz dann bekommen haben, auf jeden Fall ihn zum Defensive Player of the Year bringen wird.
Ja, ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ist meine zweite Wahl tatsächlich. Ich habe auf 1 Ben Simmons. Ich finde, der hat eine unglaubliche Season gespielt und wenn man sich auch mal 76ers-Spiele angeschaut hat, dann sieht man auch, was der für einen defensiven Einfluss hat. Also er kann ja auch wirklich von 1 bis 5 alles verteidigen, ist für seine Größe so krass agil und einer der Spieler mit den meisten Steals in der Liga, einer der Spieler mit den meisten Blocks in der Liga und keine Ahnung, das ist für mich eine sehr, sehr beeindruckende Vorstellung, die er da Abend für Abend aufgelegt hat. Aber ich kann auch verstehen, dass du Rudy nimmst, weil der gerade vom Nummer 1 Seed der Liga, der nach wie vor dieser defensive Anker ist. Aber ja, wie schaut's aus bei den anderen Awards? Da haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal in dieser Saison drüber geredet. Da haben wir uns dann immer so unsere Top 3 Picks, Predictions für diese jeweilige Position oder diesen jeweiligen Award rausgesucht. Aber jetzt nehmen wir es mal richtig ernst. Was ist jetzt unsere oder deine Final Prediction? Fangen wir an mit dem Rookie of the Year Award.
Rookie of the Year entscheide ich mich jetzt am Stand der Ende der Saison für Anthony Edwards.
Ja, ich auch. Warum?
Na, erstens lag es an der Verletzung von LaMelo, dass er deutlich mehr gefehlt hat. Aber auch, dass er einfach eine deutlich bessere zweite Hälfte gespielt hat, als er in der ersten Hälfte der Saison war.
Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe mit. Ist aber dennoch sehr interessant, weil ich glaube, wir hatten wir in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge drüber geredet? Ich habe schon wieder vergessen.
Ich glaube, in der letzten.
Ja, aber genau, da haben wir drüber geredet. Und da war, glaube ich, von dir noch so der Vorschlag eingegangen. Das war, glaube ich, auch so zu der Zeitpunkt, als LaMelo nach der Verletzung wiedergekommen ist. Hast du ja so ins Spiel gebracht, dass es so Co-Awards geben sollte.
Genau.
Habe ich gestern, glaube ich, erst wieder gesehen. Das vor 26 Jahren oder so, ja. Gab es das schon mal mit Jason Kidd und Grant Hill. Und ja, ich dann, zu dem Zeitpunkt war ich da auf jeden Fall relativ aufgeschlossen dem Vorschlag gegenüber. Aber jetzt bin ich auch wieder bei dir. Und zwar, ich würde auch sagen, Anthony Edwards hat es verdient. Er hat einfach eine bessere zweite Hälfte gespielt oder vor allem die letzten Wochen, die letzten zwei Wochen insbesondere, wesentlich besser gespielt. Also ist nicht umsonst der Leading Scorer unter den Rookies. Und LaMelo konnte einfach nicht mehr an die Form anknüpfen, die er hatte, bevor er sich verletzt hat. So schade es ist. Aber ja, auch in meinen Augen der mittlerweile eindeutige Rookie of the Year.
Ja, das stimmt. Da kann ich dir zustimmen. Dann sag mal dein Sixth Man of the Year.
Ja, Sixth Man of the Year, ich glaube, da gibt es nicht viel Interpretationsspielraum oder Diskussionsspielraum. Das muss eigentlich Jordan Clarkson sein. Werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum.
Ja, da stimme ich dir zu 100% zu.
Was der Junge auf das aufs Parkett legt, jeden Abend von der Bank, das ist einfach nur krank. Das ist einer der besten Scorer der Liga, wenn man sich die Spiele mal anschaut. Also der kann ja wirklich vor allem vor der Dreierlinie noch scoren, wie er will. Und auch hinter der Dreierlinie ist er eine Gefahr. Da macht er mit den Defendern wirklich, also macht er mit den Defendern wirklich, was er will. Man kann es so plakativ sagen. Und ich finde, noch eine Alternative zu Jordan Clarkson wäre sein Teammate gewesen, Joe Ingles.
Das habe ich auch gesehen, dass der auch in dem Rennen mit drin war, aber ich glaube, da bringt Jordan Clarkson deutlich mehr Einfluss von der Bank als Joe Ingles.
Es ist ja, muss man ja auch so, sieht man ja auch, wenn man denkt, so, ja, wir sprechen hier über die zwei Six-Man of the Year-Kandidaten und beide sind von einem Team, beide sind vom Nummer 1 Seed der Liga. Glaubst du, die werden in den Playoffs ausreichend Einfluss darauf haben, wie weit das Team kommen wird und wie weit, würdest du sagen, kommen die Utah Jazz?
Na, ich glaube, der Erfolg von denen hängt auch nicht nur von den Bankspielern ab. Ich glaube, der hängt dann am Ende von dem ganzen Team ab. Auch von einem Donovan Mitchell, der sich nicht wieder verstecken darf, was Shaq auch ja schon mal angesprochen hat. Dass, wenn er ein Superstar sein will, auch zeigen muss, dass er ein Superstar ist.
Ja, mit Sicherheit. Aber was würdest du sagen, wie weit kommen sie?
Ich könnte mir sie auf jeden Fall im Conference Final vorstellen, aber im Finale sehe ich sie dann ehrlich gesagt nicht.
Ja, da gehe ich mit. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Auch wenn man gegen die Warriors erstmal gewinnen muss in der ersten Runde. Aber in der Best-of-Seven-Series, klar, sind sie Favoriten und sehe ich sie insgesamt auch vor vielen Teams. Also ich sehe sie vor allem auch durch ihre Bank. So, die Starting kannst du ja mit anderen guten Teams vergleichen, aber die Bank macht so ein bisschen den Unterschied, habe ich das Gefühl, bei dem Team.
Ja, das deswegen stimmt. Das
ist so eine werden Tiefe. Deswegen werden sie sich mit Sicherheit gegen Teams durchsetzen, wie die Clippers oder auch die Mavericks oder auch, ja, klar, auch gegen die Nuggets. Ob sie sich gegen die Lakers durchsetzen werden, das wird sich zeigen. Es wird sich auch zeigen, würde auch darauf ankommen, wie gut die Lakers jetzt nach LeBrons Rückkehr erstmal wieder sind. Aber ja, insgesamt gehe ich davon mit. Weiter als Conference Finals wird es für mich gehen.
So, dann gibt's ja noch den Most Improved. Da können wir, glaube ich, auch schnell sagen, dass wir uns einig sind mit Julius Randle, oder? So, dann wollen wir jetzt zum Most Improved Player kommen. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich ganz einig und sagen Julius Randle, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine klare Sache.
Haben wir auch gerade schon gesagt, woran es liegt. Also der Einfluss, den er auf den vierten Platz der New York Knicks dieses Jahr hatte, ist unglaublich, auch mit Tom Thibodeau zusammen. Und ich glaube, da kann man ihn auch dieses Jahr den Most Improved Player geben.
Ja, auf jeden Fall. Also, was der geleistet hat für New York in diesem Jahr, ist unglaublich. Auch was er individuell gemacht hat. Also ist er wirklich innerhalb so einer Saison, so einer pandemiegetriebenen Offseason auch stark verkürzt ist, sich nochmal individuell so weit verbessert in so vielen Statistiken. Also ich glaube, er hat in sehr, sehr vielen Bereichen nochmal seine persönlichen Statistiken verbessert. Also hat auf einmal einen verlässlichen Dreier, auf einmal kann er wirklich Assists geben. Also eine Offense kann tatsächlich hauptsächlich über ihn laufen. Er ist zum Franchise-Spieler gereift, könnte man fast sagen. Und man könnte auch fast sagen, dass er näher an der MVP-Debatte sein sollte als an der MIP. Aber naja, Schritt für Schritt.
Ja, denke ich auch, aber ich glaube, MVP dieses Jahr wäre es dann etwas zu viel gewesen. Vergleichbar mit einer Saison, die ein Jokic oder ein Embiid spielt.
Aber da können wir ja, wenn wir schon dabei sind, können wir ja direkt mal mit der MVP-Debatte anfangen. Wer ist es für dich?
Ich würde sagen, für mich ist es Jokic. Also man sieht ja auch, wie gut wieder die Nuggets sind und auch jetzt ohne Jamal Murray haben sie ja immer noch die Saison gut beendet. Und auch die Statistiken, die Jokic aufliegt, kann man ja fast mit keinem anderen Spieler vergleichen. Und auch diese Spielweise, die er hat, ist auf jeden Fall MVP-würdig und die Rolle, die er auch bei den Nuggets spielt.
Ja, das stimmt. Das ist echt ein wesentlicher Teil der Offensive. Also, was würdest du sagen, wie die Nuggets aussehen würden im Ranking in dieser Saison, wenn sie Jokic nicht hätten?
Mit Murray?
Mit Murray, ja.
Ich glaube, da könnte man sie sich schon gut auf einem 6. bis 8. Rang vorstellen.
Respekt auf jeden Fall vor dem Einfluss von Jokic. Keine Frage. Dennoch fällt meine MVP-Wahl in diesem Jahr auf Stephen Curry. Und wenn jetzt vielleicht einige so mit den Augen rollen, ja, der Warriors-Fan, der ist geblendet. Aber ich bin da nicht der Einzige, der Meinung ist. Ich verweise nur auf Ja Morant oder LeBron, die das ja auch in den letzten Tagen gesagt haben, beziehungsweise sich für Stephen Curry als diesjährigen MVP ausgesprochen haben. Und wo wir schon bei der Sache sind, ein Ding in dieser ganzen MVP-Diskussion, auch das bezieht sich jetzt nicht nur auf dieses Jahr, sondern schon so auf die generelle Debatte, stört mich zunehmend. Nämlich, dann kommen immer wieder diese Stimmen, die sagen, ja, Curry spielt schon eine sehr, sehr gute Saison, aber die Warriors sind 8. Platz, die kommen gerade so in die Playoffs rein, wenn überhaupt. Und dann soll Curry hier der Most Valuable Player in der Liga sein. Das geht nicht zusammen. Und da denke ich mir immer, warum? So, verstehe ich nicht. Der MVP Award ist ein durchweg individueller Award. Und warum sollte Stephen Curry den nicht bekommen können, wenn er nun mal einen unglaublich großen Einfluss oder Anteil daran hat am Erfolg der Warriors in diesem Jahr? Man muss sich ja nur mal anschauen, die Warriors sind 2-7 ohne ihn und 37-26 mit ihm. Wenn der Großteil deines Teams trash ist und nicht Playoff-fertig und du es trotzdem schaffst, die Mannschaft zu insgesamt 39 Siegen zu führen, warum zur Hölle sollst du da nicht der wertvollste Spieler sein können in der Liga? Das verstehe ich immer nicht ganz. Das ist für mich immer auch so ein Totschlagargument in der Debatte, was mich ein bisschen nervt. Aber nichtsdestotrotz kann ich es natürlich komplett nachvollziehen, wenn man Jokic in der Debatte über Curry sieht, weil auch Jokic ein sehr, sehr verdienter Kandidat in der Debatte ist.
Ja, aber ich bin der Meinung, dass dann doch schon den Einfluss, den ein Spieler dann auf das Team hat, also bei Jokic kann man ja deutlich erkennen, dass er dafür verantwortlich ist, dass die Nuggets Dritter sind. Oder Vierter, ich bin gerade gar nicht sicher.
Die sind Dritter, auf jeden Fall. Aber du kannst ja den Supporting-Cast der Nuggets nicht mit denen der Warriors vergleichen. Ich meine, du hast auf der einen Seite einen Jamal Murray, einen Michael Porter Jr., einen Aaron Gordon, auf der anderen Seite Draymond Green und vielleicht noch Andrew Wiggins.
Ja, das stimmt, aber trotzdem kann man auch davon ausgehen, dass, wenn es soweit ist, also er wird es nicht unbeachtet gelassen werden, aber ich denke, er wird es am Ende nicht machen.
Nee, ich denke auch nicht, weil das hat sich ja in der Vergangenheit schon gezeigt, dass dieses, welcher Platz ist dein Team, eine viel größere Rolle spielt oder eine sehr große Rolle spielt in der Auswahl um den Kandidaten. Deswegen wird er es mit Sicherheit nicht machen, aber in meinen Augen hätte er es verdient, weil die Warriors sicherlich einer der schlechtesten Teams der Liga sein würden, wenn er nicht dabei wäre, siehe letzte Saison. Aber naja.
So, dann gibt es noch ein Thema, was du ansprechen würdest?
Ja, über eine Sache würde ich noch gerne reden. Und zwar hatten sich jetzt im Laufe der letzten Woche zwei neue deutsche Spieler am NBA Draft 2021 angemeldet. Zwei Spieler aus der BBL. Das ist zum einen Justin Hollatz und Luke van Sloten. Was weißt du darüber? Was sind das für Spieler?
Also Justus Hollatz heißt er. Guter Mann. Und soweit ich weiß, er spielt auf jeden Fall bei Hamburg seit einigen Jahren. Er hat auch in den letzten Jahren schon gezeigt, dass ordentlich Potenzial in ihm steht. Und auch der spielt dieses Jahr eine verdammt starke Saison mit Hamburg, die jetzt auch in den Playoffs sind, nach dem zweiten Jahr in der BBL. Und ich glaube, der Schritt in die NBA zu wagen, wird auf jeden Fall nicht der falsche sein und vielleicht wird sogar so eine starke Saison bei Hamburg sogar belohnt.
Ja, ich habe, glaube ich, heute erst gelesen, dass er zum Nachwuchsspieler des Jahres 2021 ausgewählt wurde.
Genau.
In der BBL.
Sogar heute. Also er stand da auch mit anderen deutschen Jungspielern in der Auswahl, aber dann heute hat die BBL veröffentlicht, dass er der beste Junge, beste Nachwuchsspieler der Bundesliga ist, genau.
Okay. Und Luke van Sloten, was ist das für ein Spielertyp?
Genau, Luke van Sloten, den habe ich sogar schon mal live spielen sehen, ist auch ein sehr kräftiger und schneller Small Forward, also auch relativ großkräftig für sein Alter. Hat auch einen Wurf, also hat eigentlich alles in seinem Arsenal und ich denke, so ein Spieler könnte man auch gut in der NBA sehen. Und er hat auf jeden Fall auch eine gute Chance, denke ich, genommen zu werden. Der ist auch schon seit längerer Zeit bei verschiedenen NBA-Camps dabei. Und ich denke, er hat auf jeden Fall auch eine Chance verdient, in der NBA zu zocken und zu zeigen, was er kann.
Ja, das habe ich gesehen. Der hat damals bei diesem Basketball Without Borders Camp in den USA, also so von der NBA organisiertes Camp für junge Nachwuchsspieler, zusammen mit Ariel Hupporti gespielt. Ariel Hupporti, über den haben wir ja auch schon mal gesprochen. Auch einer der großen deutschen Talente, die sich in dieser Saison für den Draft angemeldet haben. Und der ist letztendlich auch MVP von dem Camp geworden. Aber naja, 4 deutsche Nachwuchsspieler, die sich beim Draft angemeldet haben. Siehst du eine Chance, dass alle 4 in den ersten, in den 60 Plätzen genommen werden?
Ich glaube, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass alle 4 Deutsche genommen werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass, bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass Franz Wagner, Hupporti kann ich mir auch gut vorstellen, dass er genommen wird, aber bei den anderen Deutschen, die jetzt aus der BBL kommen, ist es schwierig, weil man hat es auch schon vor 2 Jahren gesehen, als sich Joshua Ubizier für den Draft angemeldet hat, nach einer BBL-Saison. Und er wurde zum Beispiel nicht genommen, trotz Tryouts, also trotz Training bei anderen Teams, zum Beispiel bei den Hornets und so. Aber am Ende wurde er dann auch nicht genommen. Also ich drücke den Jungs auf jeden Fall die Daumen. Aber ich denke nicht, dass alle 4 den Traum von der NBA erfüllt werden.
Ja, nee, kann man natürlich hoffen, nur hoffen. Und ja, wie du sagst, die Daumen drücken, dass es alle schaffen. Aber ja, klar, Franz Wagner wird natürlich die größten Chancen haben, wurde ja sogar in der ESPN Top 100 auf Platz 8 oder 9 geführt. Sehr, sehr weit oben. Und zum Ende noch, wer wird NBA-Champion?
NBA-Champion wird Lakers.
Ja, aus dem Play-Tournament zum NBA-Champion, das wäre natürlich eine gute Geschichte. In meinen Augen müssten es die Nets machen, also wäre eigentlich
naja,
peinlich, wenn
nicht. Ich ziehe meine Aussage zurück, die Nets machen es, genau.
Ja, okay, sind wir einer Meinung. Okay, dann war mal wieder eine nice Folge und ja, euch allen viel Spaß bei den NBA-Playoffs und natürlich auch beim Play-In-Tournament. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen zur nächsten Folge und mal schauen, welche Teams dann noch drin sind. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, mir hat die Folge auf jeden Fall auch Spaß gemacht und ich bin echt gespannt, wie es in 2 Wochen aussieht in der NBA. Ich denke, da wird schon die ein oder andere Überraschung dabei gewesen sein.
Ja, hoffentlich.
Sonst wäre es langweilig. Na dann, wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche. Aus dir auch.
Ja, dir auch, Tristan.
Dann haut da rein.
Bis zum nächsten Mal.